Immer noch nicht.
Doch, ja, also. Funktioniert doch. Ein Hoch auf die Technik. Ja, der Andreas hat das schon gesagt. Wir sind am Ende des Buches Josua angelangt. Noch 3 Kapitel. Kapitel 22 bis 24. Aber bevor ich auf diese Kapitel eingehe, will ich einfach mal ein Stückchen zurückschauen und wiederholen, was wir bis jetzt gehört haben und hoffentlich gelernt haben. Das Buch Josua beginnt mit dem Tod Moses. Josua wird der neue Anführer des Volkes Israel und erhält eine wunderbare Verheißung. Und die können wir in Josua Kapitel 1, Vers 5 bis 9 lesen. Wirfst du die erste Folie an? Dankeschön. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nicht verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was für eine Verheißung und was für eine Aufgabe. Niemand soll sich gegen dich behaupten können. Ich, dein Gott, werde dich nicht verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig. Gehorche den Gesetzen, weiche nicht von diesen ab. Denke über meine Gebote ständig nach, um sie zu befolgen. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und so gestärkt macht sich Josua auf, um den Auftrag, den er von Gott erhalten hat, zu erfüllen. Nämlich dem Volk Israel zu dem Land zu verhelfen, welches Gott ihnen versprochen hat. Sie treffen also die Vorbereitung, überqueren den Jordan, reinigen sich, erleben den ersten Sieg, nämlich Jericho. Warum? Weil sie den Anweisungen Gottes Folge geleistet haben. Aufgrund der Sünde von Achan folgt die Niederlage bei Ai. Erst nach der Zerstörung der Sünde geht der Siegeszug weiter, bis das Volk schließlich das Land eingenommen hat und Josua dieses dann verteilt. Bei all diesen Siegen und auch Niederlagen oder Versagen sehen wir, dass wenn sich das Volk an Gott wandte und ihn um Leitung bat, sie erfolgreich waren. Wenn sie das nicht taten und ungehorsam waren, dann waren sie verloren. Und auf dieses Prinzip komme ich im zweiten Teil der Predigt nochmal zurück. Aber nun ist das Land verteilt. Und somit können die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse wieder in das Ostjordanland zurückkehren. Mose hatte diesen 2,5 Stämmen erlaubt, östlich des Jordans zu siedeln. Aber bevor sie das tun durften, sollten sie dem restlichen Volk helfen, Kanaan einzunehmen. Das hatten sie getan und das zog sich über viele Jahre hinweg. Es war also nicht mal eben schnell erledigt. Aber jetzt ziehen sie mit den klaren Anweisungen von Josua und dem Segen Gottes wieder zurück. So weit, so gut. Aber bevor diese 2,5 Stämme den Jordan überqueren, bauen sie einen Altar, der dem Altar bei der Stiftshütte nachgebildet ist. Nun habe ich nicht so viele große Steine, um diesen Altar hier vorne aufzubauen, aber ich dachte, so ein bisschen was können wir mal versinnbildlichen. Ich habe euch ein paar Steine aus meinem Garten mitgebracht. Der muss anders. War doch richtig. Ah, der kommt zuerst. Alles nicht so ganz stabil, aber es hält. Gut. Dankeschön, Andreas. So. Also, ein kleiner Altar. Die anderen Stämme hören nun von diesem Altar und geraten in Aufruhr. Sie rüsten zum Krieg. Und warum? Weil die Einheit des Volkes Gottes gefährdet ist. Und bevor wir uns jetzt ansehen, wie diese Völker reagieren, diese Stämme, möchte ich uns mal fragen, wie würden wir denn in dieser Situation reagieren? Wie geht es uns denn, wenn wir etwas hören, wenn uns etwas zugetragen wird, was uns verletzt, was wir falsch verstehen, wo wir es vielleicht überhaupt nicht verstehen, was wir als falsch ansehen? Rüsten wir innerlich auch zum Krieg? Legen wir uns bereits die passenden Worte zur Verteidigung oder zum Angriff über? Oder haben wir den Mut, den anderen anzusprechen und nachzufragen? Also was tun nun die restlichen 9,5 Stämme? Ziehen sie sofort in den Krieg? Oder hinterfragen sie erst einmal das Verhalten der 2,5 Stämme? Sie haben den Mut und sie konfrontieren die 2,5 Stämme. Sie schicken eine Abordnung und suchen das Gespräch. Und in diesem Gespräch sind sie sehr deutlich. Sie sagen klar und deutlich, wie sie diesen Altar sehen. Und das lesen wir in Josua 22, Vers 16. Die Gemeinschaft des Herrn lässt euch ausrichten. Warum verratet ihr den Gott Israels? Wie konntet ihr euch vom Herrn abwenden und euch gegen ihn auflehnen, indem ihr einen Altar errichtet? Wir merken hier sehr deutlich, sie sind ärgerlich. Sie empfinden es als ein Abwenden von Gott und sie fürchten den Zorn Gottes. Sie sind sich durchaus bewusst, dass die Sünde eines Einzelnen aus dem Volk die ganze Gemeinschaft betrifft und Gott das ganze Volk auch zur Verantwortung zieht. Das haben sie aus der Sünde von Achan bei Ai, aber auch aus der Wüstenwanderung gelernt. Und das wird aus den folgenden Versen dann auch deutlich, dass sie das nochmal beschreiben und erklären. Der Vorwurf ist also, ihr wendet euch von Gott ab, ihr verratet Gott und ihr gefährdet die Einheit. Aber war das die Absicht von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse? Und ihre Antwort in Josua 22 folgende entschärft den Konflikt. Denn da heißt es, der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Sollten wir so etwas getan haben, dann verschont uns heute nicht. Aber der Herr weiß und auch ganz Israel soll wissen, dass wir den Altar nicht errichtet haben, um uns vom Herrn abzuwenden. Nein, das war nicht ihre Absicht. Was also soll dieser Altar dann? Warum haben sie ihn dann errichtet? Mir sind 3 Gründe eingefallen. Erstens, er soll eine Erinnerung sein, dass sie als ganzes Volk zusammengehören. Sie bilden eine Einheit, die auch durch einen Fluss nicht auseinandergerissen wird. Und nicht nur jetzt, sondern für alle folgenden Generationen. Zweitens, er soll ein Zeugnis darüber ablegen, dass diese 2,5 Stämme, auch wenn sie auf der anderen Seite des Jordans leben, Zugang zur Stiftshütte Gottes haben und ihnen dieser auch nicht verwehrt werden kann. Sie sind und sie bleiben ein Teil des Volkes Gottes und dürfen Gott dort auch anbeten. Und das Dritte ist, er ist ein Zeugnis davon, dass Gott der Herr ist. Dafür steht dieser Altar. Was lernen wir aus dieser Geschichte? 2 Dinge, zumindest für mich. Wenn mich etwas verletzt und mir seltsam vorkommt, suche ich das Gespräch mit dem anderen und frage nach? Oder nehme ich einfach an, meine ich zu wissen, wie der andere es gemeint hat? Gebe ich dem anderen die Möglichkeit, sich zu erklären und gegebenenfalls ein Missverständnis aufzulösen? Gerade der Konflikt, den wir als Gemeinde vor etlichen Jahren hatten, hat mir sehr deutlich gezeigt, dass ich nicht immer den Mut habe und hatte, auf den anderen zuzugehen und das Gespräch zu suchen, sondern oft lieber angenommen habe, dass ich schon den anderen richtig verstanden habe, dass ich schon weiß, wie er es gemeint hat. Das Zweite, dieser Altar war als Erinnerung, als Zeuge aufgestellt. Was sind solche Zeugen für uns? Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch einen Altar in seinem Garten stehen hat. Aber was sind Zeugen von der Größe Gottes, von seinem Handeln in meinem Leben, von seinem Reden, seinem Führen und Leiten? Und ich finde, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Es kann ein Tagebuch sein, es kann ein geistlicher Lebenslauf sein, Bibelverse, Gegenstände. Manche Gegenstände erinnern mich an Situationen, wo Gott mir geholfen hat. Ich habe eine Art Tagebuch, in die ich Zusagen oder Prophetien schreibe, die Gott mir gegeben hat. Und in Zeiten, in denen ich zweifle, in denen ich nicht so genau weiß, wie es weitergeht, lese ich nach, was Gott getan hat in meinem Leben und was er mir versprochen hat, was er mir zugesagt hat. Und das ist eine Ermutigung und ein Grund zum Danken. Kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass wir auf den Zusammenhang zwischen Gehorsam und Segen beziehungsweise Ungehorsam und Fluch noch zu sprechen kommen. Und zwar in den sogenannten letzten Reden von Josua, Kapitel 23 und 24. Viele Jahre sind inzwischen vergangen. Josua ist sehr alt geworden und jetzt versammelt er die Obersten des Volkes, um ihnen noch einmal den Auftrag Gottes vor Augen zu führen. Nehmt das Land vollständig ein. Gebt euch mit dem bis jetzt Erreichten nicht zufrieden. Und um das zu erreichen, macht Josua in Kapitel 23, Vers 6 folgendes klar. Deshalb bleibt dabei, alle Anweisungen genau zu befolgen, die im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben sind. Weicht nicht davon ab. Sorgt dafür, dass ihr euch nicht mit den anderen Völkern vermischt, die noch übrig geblieben sind. Verehrt ihre Götter nicht, schwört nicht bei ihrem Namen. Aber Josua bleibt bei diesen Aufforderungen, was sie tun sollen oder nicht tun sollen, nicht stehen, sondern weist sie noch einmal auf das Versprechen Gottes hin. Das tut er in den Versen 8 bis 11. Haltet euch stattdessen an den Herrn, euren Gott, wie ihr es bis heute getan habt. Der Herr hat schließlich große und mächtige Völker für euch vertrieben und bis heute hat noch keines vor euch bestehen können. Jeder einzelne von euch wird 1000 Feinde in die Flucht schlagen, denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch, wie er es versprochen hat. Deshalb achtet um eurer selbst willen sorgfältig darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Um eurer selbst willen. Denn, und das macht Josua anschließend deutlich, wenn ihr das nicht tut, dann wird euch das Gericht Gottes genauso treffen, wie es die bisherigen Bewohner Kanaans getroffen hat. Ihr entscheidet selbst, ob ihr Gottes Handeln oder seinen Zorn erleben wollt. Es hängt von eurem Gehorsam ab. In Kapitel 23 ermahnt Josua die Obersten im Volk, wählt euren Weg weise und seid euch der Konsequenzen bewusst. Es gibt keinen Sieg ohne Gehorsam. Aber was heißt hier Gehorsam? Muss ich also einen Katalog von Geboten im Kopf haben und diese akribisch befolgen und wehe, wenn ich das nicht tue? Schauen wir uns nochmal die Zusage Gottes an Josua aus Kapitel 1, Vers 8 an. Denn dort heißt es, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Dieses Nachdenken, dieses Nachsinnen, dieses sich vor Augen halten, heißt nichts anderes, als die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. In Verbindung mit ihm zu stehen, in seiner Gegenwart zu leben, zu ihm zu beten. Darum geht es Gott, nicht um sklavischen Gehorsam von irgendwelchen Angeboten, sondern um diese Gemeinschaft mit ihm. Missversteht mich nicht, Gehorsam gegenüber Gott ist wichtig. Aber der Gehorsam folgt aus der Beziehung zu Christus und ist keine Voraussetzung. Gott geht es um die Gemeinschaft mit uns und daraus folgt der Gehorsam. Josua legt hier den Obersten des Volkes quasi noch einmal den Segen und den Fluch vor, so wie Mose dies auch schon am Ende der Wüstenwanderung getan hat. Auch wenn diese beiden Worte Segen und Fluch nicht wirklich in dem Text vorkommen. Er macht deutlich, dass sie sich entscheiden müssen. Entweder wählt ihr den Gehorsam und damit den Segen, oder ihr wählt den Ungehorsam und damit den Fluch. Aber was heißt hier eigentlich Segen und Fluch? Wenn ich an Fluch denke, denke ich an was Negatives. Und wenn ich an Segen denke, denke ich an etwas Positives. Ich denke an Gelingen. Und es ist ganz interessant, wenn man das Wort Segen mal im Computer eingibt und sich heraussucht, was für Verse es alles dazu gibt, gibt es unter anderem 1. Mose 24, Vers 35. Hier spricht der Verwalter von Abraham zu den Verwandten von der Rebekka. Er sagt, der Herr, also Gott, hat meinen Herrn Abraham reich gesegnet. Er hat ihn zu einem angesehenen Mann gemacht und ihm große Schaf-, Ziegen- und Rinderherden geschenkt und ein Vermögen an Silber und Gold, dazu viele Sklaven und Sklavinnen, Kamele und Esel. Wenn ich diesen Vers solo betrachte, dann könnte man glattweg meinen, ich muss reich sein. Segen ist gleich Reichtum. Und wenn ich nicht reich bin, bin ich nicht gesegnet. Nein, natürlich nicht. Es wäre nur ein Vers aus ganz, ganz vielen. Der Segen Gottes ist nicht an Materielles gebunden, sondern der Segen Gottes ist die Zuwendung Gottes, das Austeilen von göttlichem Heilsgut. Und ich fand das sehr hilfreich, sich mal das anzuschauen, als was Elisabeth sagt, als Maria, die Mutter von Jesus, zu ihr, der Mutter von Johannes dem Täufer, kommt. Nachzulesen in Lukas 1, Vers 42. Du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Gesegnet? Rein menschlich gesehen war die Schwangerschaft für Maria wohl eher kein Segen. Sie war verlobt, aber nicht verheiratet. Sie hätte gesteinigt werden können. Ein uneheliches Kind war eine Schande. Und doch steht es hier, du bist von Gott gesegnet. Denn dieses Kind, Jesus selbst, wurde auch für Maria zum Segen, zur Tür zu Gott, führte zur Vergebung, zum ewigen Leben. Das heißt, der Segen Gottes hängt nicht an den Umständen, in denen wir leben. Was also ist dann Segen? Epheser 1, Vers 3 gibt uns einen kleinen Einblick. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Geistlichen Segen. Also alles, was uns hilft, Christus ähnlicher zu werden. Mehr so zu sein und so zu handeln wie Jesus selbst. Frucht zu bringen. All das ist Segen. Und das mag nicht immer angenehm sein. Ich habe euch zwei Pflanzen mitgebracht. Wie ihr seht, sieht die hier ganz ordentlich aus. Grüne Blätter, Blütenansätze. Aber ihr seht, da sind auch so ein paar trockene Blätter dabei. Aber im Großen und Ganzen sieht die Pflanze ganz ordentlich aus. Und die zweite, tja, ich würde sagen, die sieht ziemlich verdorrt aus. Trocken. Sie hat zwar hier und da noch so ein paar kleine grüne Blättchen, aber so richtig gut geht es dieser Pflanze nicht. Die grüne Pflanze steht für ein gesegnetes Leben. Steht für ein Leben unter der Gnade Gottes. Ein Leben, das sich ausstreckt, mehr von Gott zu erfahren und mehr von ihm zu erkennen. Ihm gehorsam zu sein, in seinen Fußstapfen zu sein oder zu gehen, Frucht zu bringen. Ja, da mag es ein paar trockene Blätter geben, wo wir abweichen, wo wir ungehorsam sind. Aber wenn wir umkehren, dann erleben wir wieder Wachstum, Heilung, inneren Frieden. Segen. Die Dürrepflanze steht für das Gegenteil. Wenn wir uns dafür entscheiden, unseren eigenen Weg zu gehen, auf Dauer ungehorsam sind und Gott außer Acht lassen, dann bleiben vielleicht hier und da ein paar grüne Blättchen übrig, aber insgesamt sind wir verdorrt. Glücklicherweise gibt es in Christus die Möglichkeit der Umkehr. Das sehen wir im Laufe der Geschichte des Volkes Israels immer und immer wieder. Wenn das Volk sich zu Gott wandte, seine Sünden bekannte, dann neigte sich Gott ihnen wieder zu und half ihnen. Also wenn du meinst, dass dein Leben im Moment eher dieser verdorrten Pflanze gleicht oder den trockenen Blättern an der grünen, dann geh zu Jesus. Kehre um von deinen eigenen Wegen, bekenne deine Schuld und Christus wird dich mit offenen Armen empfangen. Kommen wir zurück zu Josua. Kapitel 24. Hier wiederholt Josua das, was er den Obersten gesagt hat, noch einmal dem Volk Israel, diesmal dem gesamten Volk. Aber er beginnt damit, indem er die eigene Geschichte Israels aufzeigt. Er erzählt, wie Gott Abraham erwählte, ihn ins Land Kanaan führte, die Geschichte von Isaak und seinen Söhnen, die Errettung aus der Sklaverei in Ägypten, die Wüstenwanderung, der Sieg über die Amoriter, die Einnahme des Landes Kanaan. Und dabei macht Josua im Auftrag Gottes sehr deutlich, dass Gott selbst dies bewirkt hat, nicht die Israeliten. Josua 24, Vers 11 folgende. Doch ich, Gott, schenkte euch den Sieg über sie. Ich sandte Hornissen vor euch her. Sie und nicht ihr mit euren Schwertern und Bögen haben die beiden Könige der Amoriter vertrieben. Ich gab euch ein Land, für das ihr nicht gearbeitet hattet. Und ich gab euch Städte, die ihr nicht erbaut hattet, die Städte, in denen ihr heute wohnt. Ich gab euch Weinberge und Olivenhaine, von denen ihr euch jetzt ernährt, obwohl ihr sie nicht gepflanzt habt. Es ist nicht euer Verdienst, sondern es ist Gottes Geschenk an uns und an euch. Und daraus folgert Josua in den folgenden Versen: Deshalb ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren anbeteten, als sie jenseits des Euphrats und in Ägypten lebten. Dient allein dem Herrn. Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Gott hat uns in Christus alles gegeben. Er hat alles getan, damit wir leben können. Christus hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt und uns so den Weg frei gemacht in die Gegenwart Gottes. Wir sind ein Teil von Gottes Familie geworden. Wir sind von ihm adoptiert worden, wenn wir an ihn glauben. Was für ein Vorrecht. Was für eine Gnade. Wir haben uns das nicht selbst erworben, sondern es ist uns unverdientermaßen als Geschenk gegeben. Wir dürfen glauben und vertrauen. Wir dürfen die Gemeinschaft mit Gott genießen. Was also ist deine Entscheidung? Das, was uns Andreas schon am Anfang gesagt hat. Entscheidest du dich wie Josua und sagst von ganzem Herzen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Einem Gott, der seine Versprechen hält, der absolut vertrauenswürdig ist, aber auch ein Gott, der heilig und radikal ist, der Sünde ausrottet. Ein Gott, der von seinen Kindern Gehorsam fordert, der Gemeinschaft mit ihnen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann für mich nur sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.